Ich erlaube mir heute mal den Luxus, eine Themenpredigt zu machen. Ja? Also normal lernen wir ja Wort für Wort durch die Bibel, das ist auch gut, das mache ich auch so. Aber heute hat mir Gott ein Thema besonders aufs Herz gelegt, was mich seit Jahrzehnten eigentlich schon beschäftigt und immer beschäftigen wird. Aber dazu später. Erstmal ganz kurz zu meiner Person vielleicht, dass ihr wisst, wer hier vor euch steht. Ich war ja schon mal hier im März, da hatte ich die Ehre, hier predigen zu dürfen, als die beiden Turteltäubchen in Amerika ihre Hochzeit vorbereitet haben und durchgeführt haben. Und deshalb, ich erinnere mich sehr gerne daran zurück, es ist schön hier bei euch. Es gibt auch ein paar Neuerungen, da drüben ist jetzt ein Vorhang auf dem Balkon, das ist mir gleich als erstes aufgefallen. Sehr schön, das gibt eine gewisse Ruhe hier. Ja. Wer bin ich? Jens Maxheiner, ich hatte es gesagt, ich bin aus Wetzlar, oder wir, die Karin ist mit und unser Jüngster ist auch dabei. Wir sind aus Wetzlar und haben eine Calvary Chapel in Wetzlar angefangen vor 8 Jahren, haben zurzeit leider keine Gottesdienste mehr. Wir waren auch in Gießen zeitweilig, aber Gottes Wege sind unergründlich. Wir haben mangels Masse irgendwann die Gottesdienste eingestellt. Habe ich jetzt den Luxus und das Privileg, Wanderprediger momentan zu sein. Und wir sind dann öfter unterwegs. Ich war schon mal in Heidelberg, in Hannover, in der Calvary Chapel, in Leipzig, im freien Grund oben, im Siegerland. Nach Sinsheim wollen wir jetzt demnächst mal fahren. Und verschiedene andere. Macht auch Spaß. Ja? Aber letztendlich natürlich unser Gebet, dass einfach wieder Gott uns zeigt, ob es entweder da weitergeht oder wir was Neues anfangen oder wir woanders hingehen. So viel mal dazu. Ich selber bin ursprünglich, bevor ich Christ geworden bin, vor 16 Jahren Christ geworden, ursprünglich grottenungläubig gewesen. Und das lässt mich so den Unterschied sehen zwischen dem alten Menschen und dem neuen Menschen immer wieder. Und hoffentlich meine Familie auch. 16 Jahre Christ, 32 Jahre kein Christ, 33 Jahre kein Christ. Das ist schon gewaltig. Ja. Und umso dankbarer bin ich, dass ich hier stehen darf und predigen darf. Ja, ganz kurz zu meinem Lebenslauf. Ich habe hier in Worms studiert, insofern fast Heimatgefühle hier unten zu sein. In Worms habe ich auch die Karin kennengelernt und wir haben in Freinsheim geheiratet. Vielleicht kennt es der eine oder andere. In der schönen Kirche in Freinsheim. Wir sind damals zum Pfarrer gesagt, haben gesagt, ja gut, also Bibel wollen wir eigentlich nichts mit zu tun haben. Wir wollen halt eine schöne Kirche haben und es wäre nett, wenn wir den kleinen Prinz als Saint-Exupéry, den kleinen Prinz als Predigttext haben könnten. Nur, dass ihr wisst, wie ich drauf war. Und der Pfarrer hat gesagt, nein, bei mir in der Kirche wird die Bibel als Maßstab genommen. So musste er dann damals mit der Bibel Vorlieb nehmen. Es war schon schwierig. Umso schöner ist es, als wir uns beim Team F, ich weiß nicht, ob ihr die Arbeit kennt, Team F, Neues Leben für Familien, ist eine Ehearbeit, auf einem Seminar vor, als wir da auf einem Seminar waren, uns beide bekehrt haben und dann ging es eben, wie gesagt, die letzten 16 Jahre mit Jesus weiter. Und dafür bin ich für jeden Tag dankbar, durch alle Höhen und Tiefen, die ich erlebt habe in den letzten Jahren. Ich selber bin ich sage immer ehrenamtlich Pastor, ja, bisher, weil die Gemeinde konnte uns bisher nicht ernähren, so habe ich immer weiter gearbeitet in meinem ursprünglichen Job. Ich bin also Betriebswirt, so ein Zahlenknecht und Marketing und Vertrieb und all so Sachen. Und dann habe ich mich irgendwann den mutigen Schritt gegangen zu kündigen und habe gesagt, ich werde dann eben mich Gott zur Verfügung stellen. Und gleichzeitig aber auch meine Familie versorgen und so arbeite ich freiberuflich. Ich mache jetzt seit 5, 6 Jahren Seminare oder verschiedene Projekte, hauptsächlich im Bahnkonzern und mache momentan schwerpunktmäßig Seminare zum Thema Stress, Kommunikation und das ganze Thema Arbeitszeitrecht noch und so Sachen, also mehr so langweilig, aber das Thema Stress ist sehr interessant und da will ich heute mit euch drüber sprechen, weil Gott mir da eine Menge gezeigt hat zu, eine ganz große Menge, denke ich mal, wo ich euch teilhaben lassen möchte heute. Denn wir sagen immer so auf der einen Seite die Wissenschaft. Ne? Also hier, wir Gläubigen, wir sind hier, das ist so unser Klüngelkreis, sonntags morgens, ne? Können wir das machen und vielleicht nochmal mittwochs abends. Das ist so der Bereich des Glaubens. Ne? Und dann gibt es aber auch noch eine Realität, ne? Also dann, wo wir dann so, und wo es dann in die Wissenschaft, in die Erkenntnis geht und so weiter. Das habe ich jahrzehntelang in meinem Leben geglaubt und viele denken so. Nicht ihr, aber viele von den Leuten, denen ihr begegnet, denken so. Da ist der Glaube, gebt ihnen ihren Glauben, dann sind sie ruhig. Aber da ist die wirkliche Erkenntnis. Und was mir so aufgefallen ist in den letzten 5 Jahren, dass die Welt da draußen diesen Glauben genauso braucht und dass der da drin ist auch, versteckt. Nur verleugnet wird und weggedrückt wird. Und das ist ganz interessant. Ich habe inzwischen 500 Teilnehmer etwa in den Stressseminaren vor mir gehabt, 400 bis 500, das sind wirklich viele. Das sind immer Gruppen A8 Leute, da wisst ihr, wie viele Gruppen ich gemacht habe schon. Und die erste Frage, die ich diesen Gruppen immer stelle, wenn wir so eine schöne Vorstellungsrunde machen, ich mache nämlich keine Vorstellungsrunden, die sind nämlich schrecklich langweilig, sondern die sollen sich dann zu zweit gegenseitig vorstellen. Damit erzeuge ich schon Stress, die haben dann so einen Hals und wollen eigentlich gar nichts davon wissen. Und dann frage ich die so ein paar Dinge. Oder die fragen sich gegenseitig so ein paar Dinge. Was ist dir wirklich im Leben wichtig? Was schätzt du an Menschen? Ja? Was stört dich an Menschen? Und das ist ein Querschnitt. Die Leute, die ich dort habe, ist ein Querschnitt durch die ganze Republik. Ne? Da sitzen Leute aus dem Vogtland, die sitzen und sagen, ich habe eigentlich gar keine Lust, bei dem Seminar zu machen, ne? Weil das, die Bahn schickt die dann da eben hin. Ne? Ich will nicht machen. Und dann haben wir alles da, stoffliche Hesse, die sagen, was mache ich dann da, das mache ich seit 30 Jahren schon so. Und dann gibt es Bayern und Norddeutsche und alles, was du willst. Also es ist ein Querschnitt. Aber alle sagen immer das Gleiche. Das Wichtigste überhaupt, 100%, das Wichtigste in Mitmenschen, was ist das? Was schätzt ihr? Heute dürft ihr mal was sagen. Das ist eine Chance.
Ehrlichkeit.
Ehrlichkeit ist das Allerwichtigste. Jeder Teilnehmer sagt das. Ehrlichkeit. Und das größte Schrecken ist Lüge. Und dann kommen eben weitere Themen wie Offenheit, Vertrauen, habe ich eben gehört, Verlässlichkeit, Anstand. Das sind ja doch eigentlich dann doch so Werte, wo wir uns heute hier wieder zu Hause fühlen. Ne? Und das sind Sehnsüchte von den ganzen Hunderten von Menschen, die ich dort gesehen habe. Das habe ich nicht aus Büchern oder irgendwo, sondern das habe ich einfach so live erlebt in den letzten Jahren. Und das lässt mir den Umkehrschluss zu, da ist eine große Sehnsucht nach Gottes Wort. Der Mensch ist auf Gott angelegt, so wie ein Auto angelegt ist, mit Benzin zu fahren. Das ist meine These. Jeder Mensch, auch wenn es viele nicht merken. Ein Auto braucht Benzin. Ihr könnt ja Wasser reinschütten. Ihr könnt es probieren mit Wodka oder mit was weiß ich. Es wird nicht fahren. Ein Auto braucht Benzin oder Diesel. Ja? Und so sind wir auf Gott angelegt. Und da werden wir heute einfach mal einsteigen in das Thema. Wir werden uns anschauen, ein paar Sachen. Ich kann es wirklich nur anreißen. Wir werden aber heute sehen, dass all diese Themen, die so besprochen werden, Ehrlichkeit und all so Sachen, dass im Grunde immer wieder wie auf die Bibel zurückkommen. Wir werden viele Bibelstellen uns heute mal anschauen, anders als sonst, wir werden ein bisschen hin und her springen. Vielleicht könnt ihr mir nicht folgen. Übrigens, wie lange habe ich Zeit, Günther? 13 Uhr, 14 Uhr? Also normal ist um 12 Uhr. Wann schreien die Kindergottesdienstmitarbeiter? 10 nach 12, ja? Nein, 12 bin ich fertig. Ist okay. Ich wollte.
Wir haben ja Mittagessen.
Also Stunde ist okay, ja? Seit 12 ist normal, oder? Macht er sonst um 15 vor Schluss? Ich will nicht überziehen. Okay.
Wenn du zu früh Schluss machst, dann kriege ich Probleme.
Ja, nee, zu früh kann eigentlich nicht passieren.
Ich
will das Thema mal anreißen und euch vielleicht ein bisschen Hunger machen, dass wir das Wertvollste eigentlich überhaupt in der Hand haben und dass wir uns als Christen nicht zu verstecken brauchen. Wir haben es hier drin. Manchmal verkaufen wir es vielleicht ein bisschen schlecht. Ich weiß es nicht, warum wir so einen schlechten Ruf haben. Warum die Dinge, wenn du sagst, die Psychologie sagt, klatschen alle. Der gleiche Satz, ja, sagst, es steht in der Bibel. Das ist so. In der Frankfurter S-Bahn, wo ich früher, als ich noch zum Beruf vor oft gestanden habe, da standen immer so Sprüche. Und die Sprüche waren zum Teil wirklich Sprüche aus der Bibel. Aber es stand nicht da. Da stand nur eine alte Weisheit. Ja? Aber in Wirklichkeit waren es Sprüche aus der Bibel. Hätte da gestanden aus der Bibel, hätten die Leute wahrscheinlich gesagt, Mann. Deshalb möchte ich uns Mut machen heute, einfach wenn wir hier rausgehen, wir haben eine Menge Gutes hier drin. Und es macht Spaß. Meine zweite These ist, Christsein macht Spaß. Oder sollte eigentlich Spaß machen. Okay. Ja, so habe ich ein bisschen was von mir erzählt. Dann würde ich gerne noch mit uns beten und dann steigen wir ein ins Thema. Herr, ich danke dir, dass ich hier stehen darf und dass ich dein Wort vor mir habe und dass ich mich auf dein Wort stützen kann. Nicht auf irgendwelche Dinge und Weisheiten, sondern auf deine Weisheit, auf dein Wort, das du uns gegeben hast, nicht nur hier drin, sondern was du allen Menschen gegeben hast, Herr. Ob sie es wollen, wahrhaben wollen oder nicht, Herr. Ich danke dir für das Privileg, einfach das zu kennen und zu wissen in meinem Leben. Und ich bitte dich, dass viele Menschen das erkennen, dass viele Menschen hier in Grünstadt das einfach erkennen und zum Glauben kommen. Viele unserer Verwandten, unsere Bekannten, der Menschen, die uns nahestehen, die wir lieben, wo wir vielleicht seit Jahrzehnten beten für, Herr, ich bitte dich, dass du ihre Augen öffnest, dass dein Wort das Wort ist der Wahrheit und dass dein Wort Leben schenkt, Herr Jesus, dass du Leben bist und dass du das Wort bist, Herr. Ich danke dir dafür. Sprich jetzt zu unseren Herzen. Amen. Ja, reden wir mal über so ein Thema, was in aller Munde ist, Stress. So ein paar Facetten, die wir davon beleuchten können. Und Stress, das ist ein neuer Begriff, Stress, der Begriff, den gab es gar nicht. Unsere Großeltern hätten den vielleicht gar nicht gekannt. Er ist kreiert worden irgendwann, ich weiß nicht genau wann, von einem Wissenschaftler. Stress ist eigentlich aus der Materialforschung ein Begriff. Das heißt, wenn man Materialprüfungen macht und Druck auf ein Metallstück ausübt, so lange Druck auf Träger zum Beispiel von Brücken oder Belastungstests macht, bis der Träger theoretisch oder in der Praxis bricht. Das ist Stress, kommt eigentlich daher. Und jetzt ist es so ein Begriff, alle reden über Stress. Im Grunde könnte man da auch Druck oder Kummer oder was weiß ich. Es sind all die Dinge, die uns so runterdrücken und die uns das Leben schwierig machen. Auch so einen schönen Spruch, hier habe ich ein Buch, das ich euch nicht empfehle, ja, aus dem ich aber heute einiges zitieren werde, weil es interessant ist. Ja. Ist ein rein weltliches Buch, nicht dass gesagt wird, ich lehre aus weltlichen Büchern, ich zeige nur, dass das, was hier als Weisheit verkauft wird, zu 100% aus der Schrift kommt. Und das ist ein Buch, das heißt, Stress muss nicht sein, entspannter Leben im Job, in Familie und in Partnerschaft. Und so weiter und so fort. Alles geklaut. Ja, wie bei der Ricola-Werbung. Vielleicht kennt es. Wer hat es erfunden? Ne? Nicht die Finnen. Ne? Wir haben es erfunden. Ricola, Schweizer Kräutersuche. Also, es ist geklaut. Vieles. Was uns da draußen verkauft wird, in Duftkerzen, Seminaren und ähnlichen Sachen. Vieles ist geklaut. Und da müssen wir nicht drauf schimpfen und sagen, die haben es alle geklaut, sondern müssen dann sagen, nee, hier, das ist eigentlich von uns, wir haben es in der Schrift. Wir müssen nicht auf die anderen schimpfen, sondern müssen sagen, bei uns ist es besser, das ist nämlich das Original. Ja, und diese ganzen Themen, ich kenne das ja nun wirklich, diese ganzen Themen, wie positiv denken, wir werden da drauf kommen, ist alles geklaut. Und da sollten wir gar nicht so schimpfen auf die anderen und sagen, nee, die mit ihrem Yoga, klar, das sehe ich genauso, ist alles schwierig, aber wir sollten sagen, hier ist es drin. Nicht hier, hier. In der Schrift. Und ich hoffe, dass ich da ein paar Dinge euch zeigen kann, so ein paar Zusammenhänge. Auf jeden Fall steht hier schon ein wichtiger Satz drin, der sieht schon gut aus. Und da den Pierre Teilhard de Chardin gesagt hat, glauben es auch alle, der Mensch wird durch Entwicklung seiner Kräfte dazu getrieben, immer weitere und höhere Ziele für sein Handeln zu entdecken. Gleichzeitig neigt er aber dazu, vom Eroberten beherrscht zu werden. Nicken alle, ne? Meine Teilnehmer nicken immer. Das stimmt ja auch. Ne? Nehmen wir mal Handys. Das ist eine geniale Sache. Aber wenn man es jetzt nicht ausgeschaltet hat, ist es schwierig, ne? Es fängt uns an zu beherrschen. Oder SMS. Früher habe ich so 1-2 Briefe im Jahr geschrieben, den Rest hat meine Frau gemacht. Jetzt kommen lauter SMS. Oder eBay habe ich einen Account, das muss ich dann auch noch prüfen. Und Auto haben wir auch, das sollte uns eigentlich Stress abnehmen, ne? Oder? Autos nehmen eigentlich Stress ab. Sie machen auch wieder gleichzeitig Stress. Gleichzeitig neigt der Mensch dazu, vom Eroberten beherrscht zu werden. Seit der Erfindung des Rades hat ein schlauer Mensch mal gesagt, seit der Erfindung des Rades hat eigentlich Stress angefangen für die Menschheit. Das ist ganz interessant. Ganz interessant. Seit der Erfindung des Rades. Und Christen sind davon nicht ganz ausgenommen, von diesem Phänomen, überarbeitet zu sein, Stress zu haben, sich überfordert zu fühlen. Das sind alles die gleichen Dinge. Kummer zu haben über Lebensumstände. Wir Christen sind davon nicht ganz frei, oder? Wir haben eine hohe Scheidungsrate. Viele Christen sind sehr, sehr unglücklich in diesem Dreieck. Gemeinde, Familie, Beruf. Gemeinde, Familie, Beruf. Der Beruf fordert immer mehr. Die Familie fordert immer mehr. Ja? Die Kinder sagen, Papa, ich will so ein altes Auto. Und die Gemeinde sagt, kannst du nicht auch nochmal bei mir vielleicht den Mittwochabend nochmal das machen? Und der Chef sowieso fordert immer mehr in der heutigen Zeit. Also wir Christen hängen auch in diesem Dreieck drin, häufig, oder? Wir sind da mit drin. Wir sollen Gott dienen und den Menschen dienen. Also dürfen wir doch eigentlich, müssten wir das doch als Christen besser regeln können, oder? Aber es lässt sich nicht immer machen. In Matthäus, eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen, das könnt ihr ruhig auch mal aufschlagen, weil ich das ist so ein bisschen der Leitvers für die nächste halbe Stunde. Das ist diese wunderbare Stelle. Eine der wunderbarsten. Ich lese mal ein bisschen weiter im Kontext, aber es kommt mir hauptsächlich auf den zwei. Achso, habe ich gar nicht gesagt, wo, oder? Ja, ja, das müsst ihr doch wissen. Nein. Schon wieder habe ich Stress gemacht. Ja, was will er denn? Matthäus 11, ab Vers 25. Entschuldigung. Es kommt mir hauptsächlich auf den zweiten Teil an, aber ich lese es mal ab 25, dass wir ein bisschen den Kontext haben. Zu jener Zeit begann Jesus und sprach, ich preise dich, Vater, Herr des Himmels und der Erde, dass du dies vor Weisen und Verständigen verborgen und des Unmündigen geoffenbart hast. Ja, Vater, denn so war es wohlgefällig von dir. Alles ist mir übergeben worden von meinem Vater. Und niemand erkennt den Sohn als nur der Vater, noch erkennt jemand den Vater als nur der Sohn und der dem Sohn ihn offenbaren will. Jetzt kommt's. Kommt her zu mir, all ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Welche Bibelstelle könnte besser umreißen? Ruhe, Sanftheit, Gelassenheit, Frieden, Entspannung, Geborgenheit, Zuverlässigkeit. All diese Dinge. Welche Bibelstelle könnte es besser? Für mich persönlich keine. Natürlich, es gibt Hunderte von Verheißungen in der Schrift, wo Gott sagt, ich bin bei dir, bei mir wirst du Frieden finden. Das ist meine Lieblingsstelle. Mein Joch ist sanft, meine Last ist leicht. Mein Joch ist sanft, das heißt, wenn ein Joch aufgelegt wird, wird das getan, um Lasten zu ziehen. Wir sehen daran, dass Jesus nicht gesagt hat, wenn ihr euch zu mir umkehrt, wird alles von euch abgenommen sein. Ihr liegt dann da nur noch in der Hängematte, euch wird Luft zugefächelt und Honig, Nektar in den Mund geträufelt und süßer Rotwein. Mein Joch ist sanft. Das Joch zeigt schon, dass da was zu ziehen ist. Aber entscheidend ist, das Joch ist sanft. Und wenn Jesus das sagt als Zimmermann, will ich wissen, wie viel Jochs er gemacht hat. Denn der Urgrundstoff war ja Holz, über das dann Leder entsprechend drüber kam. Ich weiß nicht, wie es früher jetzt war mit dem Leder, aber heute macht man es jedenfalls so. Entscheidend war aber, dass das Joch, das Holz, keine Ecken und Kanten hat, dass sich der Ochse nicht aufscheuert. Und wenn Jesus sagt, mein Joch ist sanft, dann weiß er, was er sagt. Meine Last ist leicht. Ja, das hört sich gut an. Nur trotzdem finden wir uns dann, wenn wir hier rausgehen, heute Abend vielleicht schon in einer ganz schwierigen Situation. Jeder hat viel zu tragen hier, denke ich mal. Wann fing das Thema überhaupt an mit dem Lastenziehen in der Schrift? Dass wir überhaupt Stress bekommen haben, Ärger. Wann fing es an? Ganz am Anfang. Ganz? Bitte? Richtig, genau, erfolgreich. Ich gebe euch heute mal hier interaktiv die Möglichkeit. Mit Adam, genau da am Anfang, 1. Mose 3, 16, ja, wo gesagt wird, die Mühsal, all diese Dinge, die werden ab sofort dazugehören, sagt Gott da. Ich sage es jetzt mal in eigener Sprache. Ja. Distel, Dorn, in 1. Mose 8 dann bei Noah, Jahreszeiten mit Hitze und Kälte, Tag und Nacht bis ans Ende der Zeiten jetzt. Das ist normal. Ja, das ist normal. Wir müssen nicht meinen, als Christen, gut, dann haben wir es halt. Ne? Dann ist das Paradies auf Erden jetzt für immer da. Stress ist irgendwo normal. Arbeit, Fleiß, auch Anfechtungen. In Jakobus 10 war es sogar, dass wir Anfechtungen für Freude achten sollen. Ja, Gott benutzt diese Dinge sogar, um uns zu formen. Der Töpfer formt uns durch diese Dinge. Aber was der Töpfer nicht will, dass wir zerbrechen daran. Das kann man ganz sicher sagen. Und da ist es einfach zu wichtig zu wissen, dass ungesunder Stress, auch für Christen, also wirklich Dinge, die uns zerfressen, die uns kaputt machen und an denen wir nichts machen, biblisch, nichts machen, da können wir dran zerbrechen, da können wir dran krank werden. Das ist bekannt, oder? 90% der Bundesbürger klagen über Stress. Wenn ihr sie fragen würdet, jetzt eine repräsentative Umfrage, alle klagen über Stress. Ich lese mal vor, und ihr werdet euch da wiederfinden, das ist jetzt aus meinen Seminaren und aus dem Buch gemischt. Ich habe nur mal ein paar Sachen mir hier auf den Zettel geschrieben. Was so die Hauptsorgen sind und der Stress und das, was Menschen wirklich fertig macht in diesem Lande hier. Finanzielle Probleme. Ängste, Sorgen. Ängste und Sorgen. Phobien, das ist dann die extreme Übersteigerung von Ängsten. Depressionen, sehr, sehr viel. Menschen sind deprimiert. Dunkelziffer ist sehr, sehr hoch. Termindruck. Streit. Dauerstreit. Mit Kindern, mit Eltern, mit dem Ehepartner, mit anderen Menschen. Aber auch Langeweile, Monotonie, sich nicht mehr gebraucht fühlen. Ja. So Arbeitslose, die nicht freiwillig arbeitslos sind und sich unglücklich fühlen. Sich unausgelastet fühlen. Dann Mobbing, also gequält und geärgert werden in der Schule, auf der Arbeit, im Kindergarten. Wettbewerbsdruck, also auf der Arbeit Wettbewerbsdruck, auch in der Gemeinde vielleicht. In manchen Gemeinden, Stress mit den Nachbarn, ständig mehrere Dinge parallel tun müssen, wie so ein Jongleur. Ja. Man hat immer Angst, dass ein Ball runterfällt. Dann neue Aufgaben, das Neue überhaupt. Also vom Grund her bin ich heute schon mal Stress. Ich bin Stress für euch, das merkt ihr nicht, aber irgendwo, ich bin neu. Was kommt da? Bei ihm wisst ihr, ja? Das ist der gute Onkel Günther, der euch betreut, euer Pastor, euer Hirte ist, auf den ihr euch verlassen könnt. Aber was steht da vorne für ein Vogel? Was Neues ist Unsicherheit. Macht kleinen Stress schon. Für manche ist Reisenstress, Urlaub. Ja, also wer mal mit einer fünfköpfigen Familie in Urlaub gefahren ist, der weiß, dass man 2 Wochen braucht, sich vom Urlaub wieder zu erholen. Ja. Die Väter als Packkünstler im Auto, kann Stress sein, auch wenn es eigentlich kein Stress sein sollte. Dann Fehler machen, wird als Stress empfunden, Familie, Beruf und Gemeinde unter einem Einklang zu haben, zu viel arbeiten, einfach physisch zu viel arbeiten, unklare Ziele machen Stress, also wenn ich sage, wir gehen dahin, ja, gehe aber in Wirklichkeit dahin, und viele Chefs machen das auch mit ihren Leuten, unklare Ziele. Dann sich alleine gelassen fühlen, ist ganz, ganz schlimm. Schwierige Mitmenschen, schlechte Kommunikation in der Ehe, schlechte Kommunikation mit Kindern, schlechte Kommunikation überhaupt, nicht mehr reden mit Menschen, macht Stress. Zu wenig Pause, wird häufig gesagt, zu wenig Schlaf, also übermüdet sein, keine Gemeinschaft haben mit anderen, Lärm, Hektik, Fahrt zur Arbeit, Krankheit, jetzt in der Jahreszeit, Dunkelheit, Wetter und so weiter. Die Liste könnte man immer fortsetzen. Das sind so ein paar Dinge, die den Menschen Kummer machen und den Menschen wirklich auf der Seele liegen. Ich sehe das immer in den Seminaren, wie unterschiedlich das ist. Ja? Und da habe ich, das ist immer witzig, wenn meistens sind Männer, aber so ein Drittel habe ich manchmal Frauen in den Seminaren, und dann weiß ich schon, wenn ich Frauen in den Seminaren habe, dann kann man das Thema immer mal ansprechen mit Einkaufen. Ja? Einkaufen. Weil meistens ist so, dass die Männer, wenn ich Männergruppen habe, die sagen, Stress ist vor allen Dingen Einkaufen mit der Frau. Das ist so ein Punkt, der immer wieder kommt. Schuhe, Kleider vor allen Dingen. Ja? Und dann lächeln die Mädels immer. Und dann sage ich aber immer zu denen, wann wart ihr das letzte Mal eine Stunde oder zwei Stunden stöbern im Baumarkt bei Maschinen? Ja? Es ist unterschiedlich, das will ich damit sagen. Es ist völlig unterschiedlich. Wir sind so individuell. Stress wird unterschiedlich empfunden. Okay. Aber jetzt wollen wir mal schauen, was eigentlich hier dieses kluge Buch sagt, wie man Stress vermeiden kann und wie wir ihn beseitigen können. Denn darum geht es uns ja heute Morgen. Wie vermeiden wir diesen schädlichen Stress, das, was uns persönlich, individuell, jedem hier im Raum nicht gut tut? Ja, wie können wir das, wie können wir den abbauen? Was können wir dagegen tun? Und wir werden in den nächsten paar Minuten einfach sehen, dass das, was die Wissenschaft da rausfindet, die Psychologie oder auch überhaupt Verhaltenswissenschaften, und sehr gut auch vermarktet, dass das Jesus im Grunde alles schon gelöst hat. Es sind eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, biblische Begriffe und Lösungsansätze, nach denen die Menschen sich sehnen. Und wir haben sie, für uns selber und auch für andere, wenn andere uns fragen. Die Frage ist nur, ob wir sie nehmen, weil wir, ob wir sie auch in Anspruch nehmen, ob wir sie auch wirklich uns bedienen dessen, was Jesus uns gegeben hat. Ja, die Bibel bietet viele Lösungsansätze, und da möchte ich mal so ein paar sagen, was grundsätzlich uns gut tut, Stress abzubauen oder damit wir uns einfach wohlfühlen und mit Problemen, um nicht immer diesen Begriff Stress zu sagen, um mit Problemen fertig zu werden, um dem Druck gewachsen zu sein. Und das Wichtigste überhaupt hier in dem Buch, das Wichtigste überhaupt ist der erste große Punkt, der hier sagt, Gemeinschaft hält uns gesund und hilft, Stress abzubauen oder Probleme zu bewältigen. Gemeinschaft, da klingelt es doch in unseren Ohren. Viele haben sogar wahrscheinlich jetzt den griechischen Begriff im Ohr. Koinonia, Gemeinschaft. Das ist so ein Thema, was uns angeht, oder? Wie hat man das denn rausgefunden in der Wissenschaft? Nun, habt ihr schon mal von Roseto gehört? Kennst du Roseto? In Pennsylvania muss das liegen. Das wird nicht so wichtig sein, aber Roseto, ab heute kennt ihr alle Roseto, ist eine Kleinstadt in Pennsylvania und ist zu wissenschaftlichem Ruhm gelangt, weil es dort eine sogenannte Framingham-Studie gab. Braucht auch keiner wissen, but it sounds good. Framingham-Studie. Das war eine der ersten großen sozialmedizinischen Studien über Zusammenhang von Lebensführung, also Stress, Lebensführung und Krankheit. Ist hochinteressant, was da rauskommt. Die Bevölkerung, also wenn hier Ärzte drin sind, müssen jetzt weghören. Die Bevölkerung in Roseto lebte extrem ungesund. Extrem ungesund. Man hat das erfasst. 2700 Kalorien durchschnittlich jeden Tag, davon 40% Fett. Viele vitaminarme Speisen. Pizza, Salami, Pasta, Eis, Zucker. Nach der normalen Medizinstatistik hätten die Bewohner dieser Stadt wesentlich mehr Herzerkrankungen haben müssen als der restliche Bevölkerung. Aber genau das Gegenteil war der Fall. In den Nachbargemeinden, also die gleichen, im gleichen klimatischen Umstand, dass man es nicht aufs Klima schieben konnte, gab es dreimal so viele Herzinfarkte und Herztote. Hochinteressant. Was man herausgefunden hat in dieser Studie ist, dass in dieser Stadt die Menschen so wenig krank geworden sind, dass sie in einer besonderen Sozialstruktur verwurzelt waren. Roseto ist eine italienische Kleinstadt, und ich halte jetzt hier kein Plädoyer für die katholische Kirche, aber dort sind diese Einwanderer katholisch. Sie halten zusammen. Armut, Verbrechen gibt es dort kaum. Nachbarschaftshilfe funktioniert. Es wird früh geheiratet. In der Ehe sind die Rollen klar verteilt. Mann und Frau haben ein gutes Verhältnis miteinander. Stabile menschliche Beziehung. Ich finde das sehr interessant. Ja. Denn wir wissen das ja schon. Wir wissen das ja schon. In Prediger 4,9 sagt ja der Prediger, ich lese es euch mal vor, braucht es nicht aufschlagen, dass Gemeinschaft gut ist. Prediger 4,9, zwei sind besser dran als ein Einzelner, weil sie einen guten Lohn für ihre Mühe haben. Denn wenn sie fallen, so richtet einer den Gefährten auf. Wer aber dem Einzelnen, der fällt, ohne dass ein zweiter da ist, ihn aufzurichten. Auch wenn zwei beieinander liegen, so wird ihnen warm. Ja, jetzt im Winter, Frauen, ne? Ihr wisst, dass es stimmt mit euren Ehemännern. Zu zweit wärmt man sich, zu zweit hilft man sich. Jesus hat die Jünger zu zweit ausgesandt. Gemeinschaft ist wichtig. Gemeinschaft ist ein Lebenselixier für uns. Und soll das auch gerade für uns in der Gemeinde sein. Gemeinschaft in der Gemeinde. Was gibt es Schöneres? Apostelgeschichte 2,42. Ne, was machen die da in der Gemeinde? Was machen sie genau das, was ihr macht? Die kommen zusammen, brechen das Brot, hören sich die Predigt an, ja, beten zusammen und haben Gemeinschaft. Das ist wichtig, diese Gemeinschaft. Wenn ich vor Männern, habe ich das schon mal gemacht, so ähnlich so in der Richtung, so eine Seminarreihe oder Workshop, abends mit Männern in der Calvary Chapel, habe ich gesagt, Männer, ihr müsst zusammenkommen mit euren in der Gemeinde, als Männer auch. Männerarbeit, Gemeinschaft. Ich weiß, der Druck ist da, wir haben Beruf und dann noch ein Gemeindeamt und noch was. Aber das hier sind Dinge, die uns helfen, gesund zu sein. Stress abzubauen, ganz konkret. Das ist kein Gequatsche, sondern das ist biblisch. Gemeinschaft mit anderen Menschen. Gemeinschaft in der Gemeinde. Er hat mir nichts bezahlt dafür, dass ich sage, ich soll sagen, dass ihr mehr zusammenkommt. Ich sage es als Überzeugung, es ist wichtig. Und wenn mir was fehlt, wirklich, dann ist es, dass wir keine Gemeinde mehr haben. Wir fahren jetzt nach Siegen. Aber das, was wir eigentlich 7 oder 8 Jahre, wie ihr in Darmstadt, habt es ja ähnlich erlebt, wenn es einfach nicht sein soll. Aber fehlen tut diese Gemeinschaft. Gute Gemeinschaft unter Christen. Gute Gemeinschaft mit Jesus zusammen. So wie wir vorhin hier gebetet haben. Vorher, als ich zum Glück noch reinkam in den Gebetskreis. Das ist Gemeinschaft. Das ist Gemeinschaft. Ihr habt da, ich gehe immer durch die Gemeinderäume als Spion und gucke mir das immer an. Wer, hier unten habt ihr einen Fluchtplan vor dem Teufel. Wer kennt den? Kennt den alle auswendig? Hängt unten. Fluchtplan vor dem Teufel. Müsst ihr gucken. Da steht als erster Punkt, als zweiter Punkt Gemeinschaft mit anderen haben. Hier bei euch in der Gemeinde. Sehr gut. Ne? Sehr gut. Gemeinschaft mit anderen haben. Lobpreis. Gemeinsam mit anderen natürlich. Die passende Predigt, ich hoffe, die kann ich heute liefern. Dann gemeinsames Essen einmal im Monat steht da. Das ist Gemeinschaft. Wunderbar. Mit anderen zusammen beten steht da unten auf dem Fluchtplan des Teufels. Das ist die schönste Form der Gemeinschaft. Mit anderen zusammen eins werden und mit Gott eins werden. Das ist Gemeinschaft. Blick auf Jesus, Gott um Hilfe bitten steht da unten. Laut beten. Wichtig. Werden wir gleich auch noch sehen. Laut beten ist nämlich, das dürfen wir als Christen nicht mal in den Mund nehmen, das Wort, aber es ist so, es ist Meditation. Wenn wir beten, sind wir mit Gott, unserem Schöpfer, eins. Ja? Aber andere sagen wir so, hum, hum, und dann ist es richtig, Meditation. Das ist alles Quark. Wir haben es erfunden. Wir haben es erfunden. Gebet ist Meditation. Und wenn ich laut bete, das ist so schön. So, der Fluchtplan vor dem Teufel, jetzt habe ich euch neugierig gemacht, ihr habt wirklich schöne Katakomben da unten. Das ist so schön bei euch da unten. Herrlich. Was war denn da unten? Eine Disco oder was? Das ist alles so schick. Mit Steinwänden. Also, oder war ich nicht bei euch im Keller? Es kann auch sein, dass ich bei den Nachbarn war. Herrlich. Richtig schön da unten bei euch. Richtig klasse. Gut, Fluchtplan vom Teufel. Also, das war der erste Punkt. Dann ein zweiter Punkt, der genauso überraschend ist in diesem Buch hier. überschrieben mit Moral hält uns gesund. Was ist das denn jetzt nur wieder in einem weltlichen Buch? Man hat herausgefunden, das mache ich jetzt mal ganz kurz mit Blick auf die Uhr, es gibt zwei Bundesstaaten, die nebeneinander liegen, nämlich Utah, ich schreibe zusammen, Utah spricht man so aus, ja, und Nevada. Die sind gleich groß, gleicher Bildungsstand, das Klima ist identisch, die Landverteilung ist ähnlich, aber es gibt einen riesen Unterschied. Das Spieler- und Scheidungsparadies Nevada beschert seinen Bürgern die niedrigste Lebenserwartung in den Vereinigten Staaten überhaupt. Niedrigste Lebenserwartung in dem doch so lockeren, schönen Spieler- und Scheidungsparadies, wo doch alles so cool ist. Und dann gibt es da diesen anderen Staat, ich mache jetzt hier keine Werbung für die Mormonen, aber das ist der Mormonenstaat. Und er hat die gesündeste und höchste Lebenserwartung. Woran liegt das? Nun, die Mormonen, so kommt diese Studie hier zum Schluss, lebt familien- und gemeindeorientiert, viele Kinder, 3 oder mehrmal in der Woche zum Gottesdienst, 10% des Einkommens für die Mormonenkirche, freiwillige Arbeit im kircheneigenen Sozialwerk, Gemeinschaft, kommt uns eigentlich bekannt vor. Nicht, dass die Lehre der Mormonen jetzt so klasse wäre, aber alles andere, was ich vorgelesen habe, sollte doch das sein, was unser Leben eigentlich charakterisiert. Moral ist zwar nicht aufregend, oder? Unseren Kindern Moral zu verkaufen, das ist nicht so der Brüller. Ne? Oder anderen Menschen. Immer so mit dem Zeigefinger. Moral ist nicht aufregend, aber Moral baut Stress ab. Das hat eine weltliche Studie herausgefunden. Das finde ich mehr als interessant. Wenn das jetzt die Bibel wäre, dann würden alle abwinken, aber es ist nicht die Bibel. Und wo sind die Werte? Wo sind denn die Werte? Im Alten Testament? Ne? 2. Mose, ne? Das ist genial. Da haben wir schon mal 10 Werte. Und dann haben wir was, was ich euch als Hausaufgabe, ich kann es ja nicht überprüfen, aber eher nächste Woche mitgebe, die Bergpredigt. Lest nochmal die Bergpredigt. Ich habe sie noch ein paar Mal jetzt in letzter Zeit gelesen. Das ist so wunderbar, was Jesus da uns als Ergänzung gibt. Matthäus 5, wer es nicht weiß. Wir können die jetzt wirklich nicht durchgehen. Also ich hätte noch Stoff bis 14 Uhr, ich sag's ja. Aber wie Jesus sagt, auf eine sympathische Art über das Thema Moral spricht, indem er sagt, was ist Töten? Er legt es aus und sagt, Töten ist nicht nur, wenn ich meinem Nachbarn mit dem Knickschuss im Garten überrasche, sondern Töten ist auch schon, wenn ich ihn schlecht mache und mies über ihn rede. Oder was ist Ehebruch? Was ist falsches Schwören? Was ist Vergelten? Rechtes Beten, rechtes Almosen geben. Das sind Werte, die Jesus, christliche Werte, um es mal so zu sagen, die Jesus uns hier vermittelt. Und wenn wir uns an diese Werte halten, leben wir gesünder. Das ist schwer zu verkaufen, aber es ist so. Also wir brauchen gar keine Stressbücher uns besorgen. Wir haben es im Grunde. Wenn wir uns an diese Moral halten, leben wir gesünder. Ich habe 50% der Teilnehmer, sagen wir mal, 50% aus dem Osten der Teilnehmer, die ich dort habe, Norddeutschland-Plauen, sind geschieden. Und insgesamt würde ich sagen, 1/3 meiner Lehrgangsteilnehmer sind geschieden. Und die Geschiedenen, die sagen sehr deutlich, wie ungesund das ist, was das für ein Stress ist. Was das für ein Stress ist, so eine Scheidung. Gesundheitsstress und wie das fertig macht. Also, zweiter Punkt, wie gesagt, Moral ist zwar unpopulär, aber Moral baut Stress ab. Der dritte Punkt, ich muss gucken, bringt uns auch zu einem Sonderpunkt, die Ehe. Man hat herausgefunden, in verschiedenen Studien, dass Medizinstatistiken zeigen, wer verheiratet ist, eine bessere Gesundheit und eine höhere Lebenserwartung hat als unverheiratet. Nun könnte man ja sagen, es liegt daran, weil meine Frau immer den Schnaps wegsperrt. Ja? Zum Beispiel. Könnte man jetzt ja gleich sagen. Ne? Ist es aber nicht. Sondern es ist diese Gemeinschaft, wir sind auf Gott angelegt und wir sind auf Ehe angelegt und auf Beziehung angelegt. Darum geht es, Beziehung. Und wenn wir diese Ehe leben, gut leben, glücklich leben, und daran arbeiten, dass sie glücklich bleibt und wenn sie es nicht mehr ist, glücklich wird. Da könnte ich eine Stunde drüber reden. Ehe in der Ehe und Familie in der Bibel. Das ist ein anderes Thema. Und da haben wir eine Menge zu tun in Gemeinden. Wirklich, da haben wir eine Menge zu tun. Denke ich auch. Und da haben wir alle vor der eigenen Haustür zu kehren, immer wieder. Aber gesunde Ehe und gescheite Ehe ist das Beste, was es gibt, um Stress vorzubeugen und Stress abzubauen. Das ist so wichtig. Man hat Studien gemacht, also könnt euch das alles zeigen, mit 10.000 Männern, wo man die untersucht hat, Ehe ohne Ehe und so. Also das ist jetzt nicht nur so, sondern es ist auch wissenschaftlich untermauert. Aber all diese Wissenschaft untermauert das, was wir eigentlich hier haben. Das, was Jesus uns sagt, dass sein Joch sanft ist. Und dass er uns den Frieden gibt, den die Welt nicht kennt. Ehe hält uns gesund, aber dazu muss Ehe auch gesund gehalten werden, ne? Aktiv. Das ist ein anderes Thema. Der vierte Punkt, Familie hält gesund. Also wenn wir über die Ehe hinausgehen, die Familie ist eine eigentlich gesunde Sache. Familie, eingebettet sein, die nennen die das? Social Support nennen die das hier, ja. So, also hört sich gut an. Ist nichts anderes als die weitreichendere Beziehung Familie, zu unseren Kindern, zu unseren leiblichen Geschwistern. All dieses, wie halten wir innerhalb der Familie zusammen? Auch da gibt es entsprechende Studien, gehe ich jetzt nicht mehr drauf ein, aber man hat zum Beispiel einen Test gemacht mit Berufssoldaten, amerikanische Berufssoldaten sind ja sehr oft sehr lange weg beruflich, ne? Afghanistan, Vietnam, Irak, was weiß ich, richtig lange weg. Und dann hat man Studien gemacht, wenn die Mütter, also die zurückgebliebenen Frauen, wie die mit dem Stress fertig werden, eben getrennt zu sein von ihren Ehemännern, wenn sie schwanger sind. Und da hat man festgestellt, dass isolierte Frauen, die ganz alleine daheim gehockt haben, kam es bei 90% der Frauen zu Komplikationen in der Schwangerschaft und in der Entbindung. Während bei Frauen, die in diesem sozialen Familienkontext eingebunden sind und das nur wissen und da getragen werden in der Familie, nur 33%. Das sind schon signifikante Unterschiede. Aber auch das lehrt uns die Bibel, dass wir die Eltern ehren sollen, dass wir unsere Geschwister, dass wir andere Menschen lieben sollen. Familie hat einen ganz besonderen Stellenwert bei diesem Thema. Dann fünftens, konkreter menschlicher Beistand. Beistand hält uns gesund. Ich hatte euch gesagt, dass den Menschen wichtig ist, Barmherzigkeit, Vertrauen, Ehrlichkeit, hier meinen Seminarteilnehmern. Menschlicher Beistand, und zwar auch von Freunden, von Menschen, die uns wirklich helfen, das baut Stress ab. Mir ging es ganz schlecht vor ein paar Wochen. Hier vorne steht ja nicht jemand, der es jetzt alles geschafft hat. Ich hatte früher Depressionen. Ich war 5 Jahre, bevor ich Christ wurde, in der psychotherapeutischen Behandlung. Wegen schwerster Depressionen, die ich überwiegend überwunden habe, dank Jesu Hilfe. Aber wir müssen vorsichtig sein. Als ich mich am sichersten wähnte und sagte, ich habe es geschafft, Jesus hat es gemacht, da kamen diese kleinen Quälgeister wieder und haben mich geärgert. Depressionen. Und deshalb weiß ich, wovon ich rede hier vorne. Das sind Dinge, wo wir immer mit Jesus zusammen, Hand in Hand, wie wir es eben gesungen haben. Wenn ich falle, ziehst du mich wieder hoch. Er zieht uns hoch. Aber wir müssen aufpassen, nicht arrogant zu werden und sagen, wir schaffen das, weil wir Christen sind. Ich habe es erlebt. Und dann ganz aktuell, vor 2, 3 Wochen, war mir ein lieber Freund einfach wichtig, mit dem ich regelmäßig beten war. Es ist ein Freund, mit dem ich mich häufig treffe zum Beten. Das ist menschlicher Beistand. Einander, füreinander da sein. Sucht euch einen Freund, eine Freundin, mit der ihr betet, mit der ihr das Herz ausschüttet. Es muss nicht unbedingt euer Ehepartner in allem sein. Vielleicht wirklich ein guter christlicher Freund. Nicht einer, der euch sagt, das haben wir schon immer so gemacht, ja, in der Firma. Nein, ein Bruder, eine Schwester. Das hilft. Menschlicher Beistand hält uns den Stress vom Leib. Es ist so wichtig. Und auch selber für andere da zu sein, Beistand sein, den anderen so lieben, wie wir uns selber lieben. Dann helfen wir anderen, Stress abzubauen. Der barmherzige Samariter, Lukas 10, 25, nicht aufschlagen, nachlesen daheim. Wunderbare Stelle. Das braucht jemand, der am Boden liegt, zusammengeschlagen, gestresst ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Man hat eine Studie gemacht an der Universität in Utrecht mit Theologiestudenten. Sie sollten eine Predigt über den barmherzigen Samariter vorbereiten als Abschlussprüfung, extremer Stress. Und dann hat man ihnen auf dem Weg zum Predigtsaal einen Schwerverletzten präpariert, hingelegt, blutend. 90% sind drüber hinweggestiegen. Das ist Fakt. Das merkt ihr euch, das Beispiel, das weiß ich. Das sind die Sachen, die man sich merkt. 90%, ich glaube, von den 10 Delinquenten ist nur einer, hat sich um den gekümmert. Und wir sagen, natürlich wären wir der eine gewesen. Ne? Hier sitzen 40 Mal der eine. Wirklich? Wichtig ist menschlicher Beistand. Menschlicher Beistand hilft so sehr. Und dann sechstens, auch in diesem Buch hier stand, Regel, Normen und Tradition hält gesund. Regel, Normen und Tradition. Was ist das denn nun schon wieder? So was Altes, Verkrustetes. Hier müsste ich jetzt eingehen auf Sigmund Freud und das will ich uns ersparen. Ihr glaubt es mir auch einfach mal so. Ne? Regeln und Normen halten gesund. Sie sehen zunächst, wenn ich meinem, wenn wir unserem Jüngsten sagen, ja, so und so musst du es machen, das gefällt ihm überhaupt nicht. Mir selber manchmal gar nicht. Regeln und Normen empfinden wir als ätzend manchmal. Aber im Grunde sind stabile Regeln, stabile Normen und ein stabiler Rahmen ist einfach wichtig für uns. Hier steht, ich lese mal vor, was hier steht. Wir Menschen haben ein Grundbedürfnis, das auch in der Wahlpropaganda konservativer Parteien aufgegriffen wird. Ordnung, Stabilität, keine Experimente. Der wahre Kern am Konservativsein ist, der Mensch braucht eine überschaubare Welt. Nicht Überschaubarkeit macht auf Dauer krank, so in diesem wissenschaftlichen Buch. Aber wir haben eine überschaubare Welt. Die Schrift ist zwar sehr komplex, aber im Grunde haben wir diese Dinge in der Schrift. Die Regeln, die Normen. Viele sagen immer zu mir, ja, Christ sein, das ist ja alles das, was man nicht darf, deshalb will ich nicht Christ sein, weil die mir immer sagen, was ich alles nicht darf. Das ist traurig, dass wir so ein Image haben. Das ist traurig. Wir sollten den Menschen sagen, was sie dürfen. Sie dürfen nämlich sehr viel. Wer das nachlesen will, kann es mal, kann ich nicht drauf eingehen, in Epheser 4,20 bis Epheser 5,20. Da sind die Amis sagen da immer die Don't-Dos und die Do-Dos zusammengefasst. Die Don't-Dos, also das, was wir nicht tun sollen, und die Do-Dos, was wir tun dürfen. Das ist sehr schön zu sehen. Da steht nämlich, lasst die Lüge und tut Gutes, steht da drin. Das sind die Do-Dos. Tut Gutes. Und das ist schön. In dieser Bibelstelle Epheser, da sieht man so vieles, was wir tun dürfen. Und wie wir es tun sollten. Und das ist sehr mutmachend. Weil das sind genau die Punkte, nach denen wir uns sehnen. Ja, wir sollen anderen lieber was geben, anstatt habgierig zu sein. Und so weiter. Und wenn wir uns an die Dudus halten und das tun, dann werden wir sehen, dass wir Freude im Leben bekommen. Ganz konkret, praktisch. Stress abbauen. Tradition, Regeln und Normen. Wir haben viele davon. Und ich möchte euch nur Mut machen, die nicht, oder wenn ihr damit konfrontiert werdet mit anderen Menschen, dass das nicht so negativ immer zu sehen ist, sondern die Dudus sind sehr schön, das, was Jesus sagt, was wir eigentlich tun sollen und tun dürfen. Klar, ein paar Dinge müssen wir auch lassen. Das ist wichtig, weil eine Sache habe ich kennengelernt, das unliebsame Thema nur mal als Einschub hier, wer fortwährend sich in der Sünde wälzt und suhlt und sagt, mir ist das alles egal, der macht sich auf Dauer Stress. Das ist eine Erkenntnis, die ich immer wieder im Gespräch, in seelsorgerlichen Gesprächen erlebt habe. Die Sünde lassen ist schon sehr, sehr wichtig. Aber das war jetzt ein Einschub. Zurück zum letzten Punkt. Optimismus. 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 Was ist denn überhaupt ein Pessimist und was ist ein Optimist? Jetzt kommt mit dem Glas die Sache, gell? Glas halb voll, Glas halb leer. Das stimmt aber nicht. Das ist falsch. Der Optimist, der Pessimist, der geht davon aus, dass die Dinge unabänderlich so festliegen, wie sie sind und so kommen. Unabänderlich. Das ist negativ. Der Optimist, Der sagt, die Dinge sind veränderlich. Ja? Die Dinge sind, können sich zum Positiven verändern. Jetzt frage ich euch als Christen nach dem, was wir gesungen haben, was wir gehört haben. Was müssten wir eigentlich sein, wenn wir mit einem eingreifenden, mächtigen Gott rechnen? Wir müssten eigentlich durch und durch Optimisten sein. Eigentlich. Aber leicht fällt es uns nicht, oder? Manchmal nicht. Ich selber bin eher so ein halb Glas halb leer, ne, Typ, häufig im Leben. Ja, und das ist harte Arbeit. All das, was ich hier euch sage, das wird sich nicht ändern, wenn ihr die Treppe da runtersteigt. Aber vielleicht kann ich ein paar Gedankenanstöße geben. Es ist harte Arbeit. Aber mit Jesu Hilfe kann man das verändern. Ich habe das 16 Jahre schon erlebt. Wie wir Stück für Stück diese Dinge lernen können, mit Gottes Hilfe. Und wie wir unser Leben damit schöner machen und angenehmer. Und so ist das auch mit dem Optimismus, den können wir lernen. Die Bibel ist voll. Wer mal was Positives, richtig Gutes hören will, der lese mal Philipper, der Freudesbrief. Paulus sagt dauernd, freut euch. Und dann man hat kaum den Satz zu Ende, sagt er, und wieder sage ich, freut euch an Christus. Freut euch. Ja, Paulus wird ja immer so vorgeworfen, dass er so... Lest mal Philipper, freut euch. Freut euch, freut euch, freut euch. Prediger 9, 7 bis 10. Wird auch nicht so gerne gelesen, weil wir haben so ein Bild, als Christen dürfen wir uns nicht freuen. Da müssen wir eher so wie die Mönche, ne? So wie im Namen der Rose. So. Peitschen, bis der Rücken blutet. Aber die Schrift sagt was anderes. Wir sollen uns freuen. Freude ist nicht zu verwechseln, dass wir jetzt in Trunksucht und Kirmes hier im Schützenfest der Obernarr werden. Das nicht. Aber Freude im Herzen zu haben. Freude. Was hatte ich gesagt? Prediger 9, 7. Geh hin und iss dein Brot mit Freude und trink deinen Wein oder deine Limo oder was auch immer mit frohem Herzen. Denn längst hat Gott Wohlgefallen an deinem Tun. Deine Kleider seien weiß zu jener Zeit und das Salböl fehle nicht auf deinem Haupt. Genieße das Leben mit der Frau, die du liebst. Ja, geht dir runter wie Öl.
Amen.
Alle Tage deines nichtigen Lebens, das dir unter der Sonne gegeben hat, das er dir unter der Sonne gegeben hat, all deine nichtigen Tage hindurch, das sagt nicht, dass unser Leben nichts wert ist, das sagt nur, Mensch, wer bist du? Ich bin Gott. Und wenn du zu mir gehörst, dann kannst du Freude haben. Wer zu Jesus Christus gehört, kann, muss und darf Freude haben. Ich muss hier etwas zusammen kondensieren. Ich sagte ja, 13 Uhr, kein Problem. An den paar Punkten seht ihr, dass die Dinge, die in der Wissenschaft dann so bewiesen sind und so weiter, diese Dinge sind, die uns als Christen eigentlich auszeichnen sollten. Und ich möchte uns einfach Mut machen, allen miteinander, mir selber auch, immer wieder, denn die Predigt halte ich immer zuerst mir und dann euch. Ja. Und für mich ist das genauso wichtig wie für euch hier. Mut machen, dass wir das einfach auch annehmen. Das, was wir da eben gesungen haben. Wohin soll ich sonst gehen? Haben wir gesungen. Wo fände ich Glück auf dieser Welt? Haben wir gerade gesungen. Da möchte ich euch Mut machen. Und dann gibt es der letzte Punkt, den packe ich auf eine Minute zusammen. Die konkrete Lebensführung von uns muss auch in Ordnung sein dann. Das ganz Konkrete. Das heißt, wer Jesus nicht in seinem Leben aktiv hat oder sich nicht darüber im Klaren ist, den kann ich nur heute einen Gedankenanstoß geben. Denkt mal drüber nach. Es gibt nichts Schöneres, als mit dem Schöpfer der Welt Hand in Hand über diesen Stressplaneten zu gehen. Und der Stress wird nicht weniger werden in den nächsten Jahren und Jahrzehnten. Dann natürlich die Sünde vermeiden und uns zeigen lassen, wo wir sind. Auch sündigen. Auch Bürde, spricht Hebräerbrief von Bürden abzulegen. Bürden. Dinge, die uns runterziehen. Bürden. Bei meinen Teilnehmern kriege ich immer die größten Standing Ovations, wenn ich sage, lernt doch auch mal Nein zu sagen. Oh, ja, genau, das ist der Punkt. Ich kann nicht Nein sagen. Wenn mir jemand das sagt und das noch. Nur bei ihm bitte nicht Nein sagen, ja? Aber wenn er sie fragt, ob ihr einen neuen Dienst machen wollt, nein, aber Nein sagen lernen. Natürlich, egal in welchem Bereich, Nein sagen lernen. Auch zu Dingen, zu Jobs, zu Dingen. Ach, ich könnte noch weiterreden, Schule. Und dann ganz konkret aus meinen Teilnehmerkreisen, es gibt da auch ganz praktische Dinge, auch da sagt die Bibel übrigens was zu Ruhe haben. Man braucht Ruhephasen. ja, Sabbat, also der Sonntag oder auch das Sabbatjahr, was auch immer, oder überhaupt das Gebet, die Stille, die Meditation, das böse Wort, das Gebet mit Gott, unser Gebet mit dem Schöpfer, mit Jesus Christus, eins werden im Gebet und Gott zuhören können, zuhören, nicht nur Gott, auch unseren Frauen und Männern, anderen Menschen zuhören können, das ist ganz wichtig. Da mache ich ein extra Seminar nochmal drüber, das Thema Kommunikation. Kommunikation, wer gut kommuniziert, kann schon viel Stress abbauen. Meine Frau sagt dann immer, es ist ja schön, dass du das beibringst, aber könntest du mir mal besser zuhören? Also ihr seht, ich bin selber auch davon nicht gefeit, aber ich arbeite dran. Es ist wahr. Dann Essen, das Thema Essen, Schlafen, natürlich wichtig. Ruhen. Jesus ruhte. Wir überlesen diese Stellen immer so schnell. Der schläft einfach im Boot beim Sturm. Wie kann er nur? Warum macht er das? Schlafen. Unser Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes, sagt die Schrift. Wir müssen da ein bisschen auch Rücksicht drauf nehmen. Entspannung ist wichtig. Entspannung ist wichtig. Damit meine ich jetzt nicht, sondern ein Buch lesen. In der Schrift lesen, eine stille Zeit haben. Aber wir können ja nicht 24 Stunden am Tag in der Schrift lesen, sollten wir. Aber wenn ihr ein gutes Buch habt, was euch auf dem Herzen liegt, ein gutes Buch lesen. Die Dinge weglassen, die euch wehtun. Also gestern Abend hatte ich die Predigt fertig, um 11, 10, dann wollte ich nochmal die Tagesthemen gucken, kurz, so was sich so tut. Und dann kam natürlich gleich wieder irgendein Horrorfilm. Früher habe ich immer Horrorfilme geguckt, ich habe ihn sofort ausgeschaltet. Sofort, keine 5 Minuten. Lust hätte ich ja schon gehabt, gell? Aber ausschalten, das steht auch da unten auf eurem Zettel vom Teufel. Weglaufen vor den Dingen, wenn sie kommen. Steht da unten. Ihr guckt mich so um, ihr kennt gar nicht den Fluchtplan vom Teufel. Da unten hängt er. Es ist wunderbar, ich habe lange nichts Besseres mehr gelesen. Genial, ist richtig cool. Fluchtplan vom Teufel. Weglaufen vor den Dingen. Dann Musik hören, spazieren gehen. Spazieren gehen mal mit eurem Partner, reden. Ein Bad nehmen. Ich glaube, da ist nichts Verwerfliches dran. Ein schönes Bad mit viel Schaum. Oder auch eine halbe Stunde duschen, wenn ihr es euch leisten könnt, wer nicht gerne badet. Und Spaß haben. Aber nicht Spaß im Sinne, ihr wisst schon, nicht so. Nicht Fun. Ne? Hardy, Party, Hardy oder so ähnlich sagen die Amis. Hardy, Party, wie sagt der? Nein. Also immer Party. Das ist nicht gemeint, aber Freude haben, Spaß haben. Mit eurem Partner. Meine These ist, Christsein macht Spaß. Und das, was Jesus uns in Matthäus, dann komme ich jetzt zum Ende, was Jesus uns da gesagt hat, kommt her zu mir, alle ihr mühseligen und beladenen, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dem kann die Wissenschaft nicht viel hinzufügen. Denn wer hat es erfunden? Ich bete noch. Herr, ich danke dir für die nette und sympathische Gemeinde hier einfach, die hier entstanden ist, Herr. Ich danke dir dafür, diese Gesichter zu sehen und zu wissen, dass du einen Plan hast für jeden, der hier im Raum ist. Und ich bitte dich, dass wir jetzt nicht uns mit dem Thema nur beschäftigt haben und dann auseinanderstürmen, sondern ich bitte dich, dass dein Heiliger Geist jedem persönlich auch zeigt, was dran ist, wo wir in Schieflage gekommen sind, wo wir dem Druck nicht mehr gewachsen sind und uns winden in irgendwelchen Dingen, die nicht mehr überwindlich scheinen. Herr, ich bitte dich, dass du in unsere Leben kommst und uns zeigst, was wir tun können, tun sollen, Herr, was du von jedem Einzelnen erwartest. Ich danke dir dafür, dass du mit deinem Wort uns eigentlich alles gegeben hast. Und wenn wir uns damit einfach mal beschäftigen, dass das dann auch so klar wird. Segne diesen Sonntag, Herr, segne unsere Gemeinschaft gleich und schenke uns auch wirklich tiefergehende Gemeinschaften in unseren Ehen, tiefergehende Gemeinschaft in der Familie, in unserer Nachbarschaft vielleicht zu Hause, Herr, mit unseren Freunden, Freundschaften, die vielleicht eingeschlafen sind. Hilf uns wirklich, dass diese Dinge, von denen wir lesen, dass sie einfach gesund machen und helfen, ein schöneres Leben zu leben, Herr, dass die Realität werden, Herr. Segne uns, behüte uns und lass dein Angesicht über uns leuchten. In Jesu Namen. Amen.